Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe schon sehr viele Fachbücher geschrieben im Bereich Psychotherapie. Das ist da, wo ich arbeite. Ich bin Familientherapeutin, Paartherapeutin, arbeite auch mit Einzelnen in Ravensburg. Und habe, wie gesagt, schon viele Fachbücher geschrieben, aber noch nie ein Krimi. Und die Idee zu dem Krimi habe ich daher bekommen, weil ich 3 Jahre lang mit einer Familie gearbeitet habe, wo die meisten der Ereignisse, die ich in dem Krimi beschreibe, tatsächlich passiert sind. Und was das Berührende an dieser Geschichte war, ist, dass diese Familie, obwohl so viel Schlimmes passiert ist, und es sind wirklich Katastrophen passiert, dass es denen gelungen ist, durch ihre Liebe zueinander und durch Wahrhaftigkeit alles zu einem guten Ende führen zu lassen. Und das ist was Besonderes. Denn dass schlimme Dinge in Familien passieren, das passiert immer öfter. Wir hören es in den Medien oder wir erleben es in unserem Bekanntenkreis. Ich habe es natürlich täglich in der Praxis. Aber dass dann eine Familie sagt, obwohl das alles passiert ist, ist es wichtig, dass der Mensch bleibt. Also den Menschen kann ich weiterleben. Das, was er getan hat, ist schrecklich und dafür muss er auch bestraft werden. Aber er bleibt trotzdem der Mensch. Es bleibt mein Sohn, es bleibt mein Bruder. Und das ist etwas, was diese Menschen nicht gemacht haben, weil ihnen das irgendjemand gesagt hätte. Also wir haben das bestimmt nicht erzählt, sondern das ist etwas, was aus denen selbst herausgekommen ist. Was die also wirklich aus sich selber geschöpft haben. Und am bewegendsten war dabei die 14-jährige Tochter, die trotz all dem, was passiert ist, nachher darauf gedrungen hat, dass sie wieder mit ihrem Bruder ganz normal zusammen sein möchte. Weil sie sagte, mein Bruder, den liebe ich einfach. Und diese Liebe, die ist größer als alles, was denn auch passiert ist. Ja, wir haben eben gehört, wie man Dinge verändern kann im eigenen Leben. Und ich bin systemische Therapeutin, das heißt, ich sehe den Menschen nicht so vereinzelt für sich, sondern ich weiß zutiefst, dass der Mensch eingebunden ist in verschiedene Kontexte. Zuerst einmal in den Kontext seiner Familie. Ja, wir alle werden in Familien groß. Oder auch in Ersatzfamilien, das gibt es auch. Aber dort lernen wir, wie das Leben funktioniert. Das heißt, das, was sich in unseren Familien heute abspielt, hat eine lange Geschichte. Kommt aus unseren Familien, wo wir Kinder waren. Und unsere Kinder wiederum lernen bei uns, wie es sein wird für die nächste Generation. Und wir erleben täglich in der Praxis, dass Dinge, die in der Vergangenheit nicht angeschaut werden, aus welchen Gründen auch immer, dass die sich auswirken auf die Gegenwart. Und wenn wir sie weiterhin nicht anschauen, dann wirken die sich auch auf die Zukunft aus. Und deshalb ist dieser Krimi nicht nur diese eine Geschichte von der Gegenwart, sondern hat immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit. Ja, was passiert da? Also die Mia, die ist alleinerziehende Mutter, hat 2 Kinder, Sydney, David und Nina. Sydney, David ist der Sohn, der Ältere, und die Nina ist die jüngere Schwester. Und die hat sich gerade auf dramatische Art und Weise von ihrem Partner getrennt und braucht jetzt einen Job. Eigentlich wohnt sie in Hamburg, aber da kriegt sie nichts. Vor allem gibt es in Hamburg nicht so gute Krippen, wo sie ihre Kinder dann lassen kann. Und deshalb zieht sie nach Baden-Württemberg, nach Oberschwaben. Ja, der Sohn ist schon 5 Jahre alt beim Umzug, spricht kein Schwäbisch. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein Nachteil. Weil dann ist man neigt, schmeckt. Die Nina ist noch klein, die lernt das gleich, aber der Junge braucht eine Zeit. Und da er auch so ein bisschen anders ist, weil er in Hamburg so ganz anders gelebt hat, seine Mutter war nämlich in einem Punkrock-Club tätig, was tatsächlich auch der Realität entspricht. Also die wahre Mutter war wirklich eine Punkerin. Ja, und deshalb kann er sich nicht so gut anpassen. Fällt überall raus, aus allen Gruppierungen. Und was dann passiert, ist, dass er was häufig passiert mit Kindern, die nicht so richtig dazu passen. Er wird zu einem idealen Mobbingopfer und wird jahrelang von Gleichaltrigen und älteren Jugendlichen unterdrückt. Die Mutter, die Mia, die liebt ihre Kinder, aber die kriegt das gar nicht so richtig mit, was da passiert. Denn leider ist bei allen Alleinerziehenden, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, das Zeitproblem ein echter Faktor. Ja, die hat einfach nicht die Zeit und auch nicht die Ruhe, sich um ihre Kinder zu kümmern und vor allem die Signale, die die Kinder geben, richtig zu deuten. Das ändert sich für den Jungen erst, als er auch einen Außenseiter kennenlernt. Das ist der Hassan. Das ist aufgrund seiner Abstammung in Oberschwaben auch ein Außenseiter. Und der hat vor allem zwei ältere Brüder, die dann dem Sidney David wirklich helfen, seine Peiniger loszuwerden. Die treten da einfach mal mit ein paar anderen starken Jungs auf und dann wird der in Ruhe gelassen. Und als die ihn dann bitten, ob er nicht mal so ein paar Gefälligkeiten für sie machen kann, macht er das natürlich gerne. Und ohne es zu merken, ohne es zu wissen, weil er weiß ja nicht, was in den Umschlägen ist, die er immer so an verschiedene Leute verteilt, wird er zum Drogenkurier. Und das ist wirklich auch tatsächlich so, ja, dass Kinder, strafunmündige Kinder, sehr leicht zu Drogenkurieren werden. Und so rutscht er immer stärker ab in so ein kriminelles Milieu und führt ein Doppelleben. Seine Mutter weiß davon nichts, seine Schwester ahnt so ein bisschen, aber nicht wirklich. Ja, der Markt mit den Drogen ist in Oberschwaben gut aufgeteilt. Ja, die Mafia, die Italiener, die 'Ndrangheta, die haben die harten Drogen. Ja, die türkische Gruppe, die Clans, die haben eher so die synthetischen Drogen, die kann man billig herstellen. Die kommen mit dem Gemüse aus der Türkei direkt. Und das war die ganze Zeit wunderbar, klappte prima, bis die Mauer fiel. Und dann passierte etwas, was auch tatsächlich passiert ist. Dann rückte plötzlich die Samarowskaja, also die russische Mafia, ein und wollte natürlich auch einen Teil vom Kuchen. Weil in Oberschwaben, das ist ein reiches Bundesland, da gibt's viel Geld. Ja, die Leute sind bereit, so für ihr Vergnügen auch zu zahlen. Und natürlich wollen die Russen auch einen Teil vom Kuchen. Jetzt merkt der Junge, dass ihm immer öfter ein Mann folgt. Und er weiß aber gar nicht richtig, wer das ist. Und die Türken gucken und merken plötzlich, oi, das ist ein Russe. Beraten, was sollen wir tun? Weil das Geschäft läuft nicht mehr so gut. Die kochen irgendwie selber, der Stoff ist zwar nicht so gut, die Leute sind nicht so lange glücklich wie beim türkischen Stoff. Jetzt müssen sie was machen. Und dann heuern sie einen Killer an, um den zu ermorden. Wissen Sie, und dann... Das war wirklich schwierig für mich. Ich habe echt noch nie jemanden umgebracht. Literarisch, also echt nicht und literarisch schon gar nicht. Da bin ich ins Google gegangen und habe recherchiert. Ich denke, die NSA hat mich auf dem Visier, ne? Die sind sicher aufmerksam geworden. Und ich dachte, oh Gott, wie bringt man jemand um? Denn in meinem inneren Bild musste das von ungefähr 800 Metern Entfernung sein. Und da wusste ich schon gar nicht, wie das geht. Nun war ich im Urlaub in Schweden. Auf einem privaten Campingplatz, wirklich am Ende der Welt. Und da läuft eine Frau so an unserem Wohnwagen vorbei und wir kommen ins Gespräch, weil die hat einen Hund, wir haben einen Hund. Ja, das ist sehr kommunikationsfördernd. Und ich frage sie, was machst du denn? Und sie sagt, ja, ich bin Ausbilderin bei der Stockholmer Polizei im Schießen. Ach, dachte ich, ja prima, könntest du mir denn sagen, wie man jemand umbringt? Sagt sie, leicht, ne? Natürlich kann ich dir das sagen. Aber wenn du wirklich wissen willst, wie das von weiter Entfernung ausgeht, dann frag meinen Mann. Der ist nämlich Weltmeister im Präzisionsschießen mit Scharfschützengewehren, ja, im Sportbereich. Also das war so eine Koinzidenz, dann haben wir uns eben getroffen. Und dann hat er mir erzählt, wie das geht. Also hier, es steht echt drin, ne? Das habe ich von ihm gelernt. Und dann sagt er, hast du mal so ein Gewehr gesehen? Und ich, nee, ich bin so Psychotherapie unterwegs, ne? Ich kenne das nicht. Und dann holt er einen Saunalaken und da war so was Langes drin. Und ich dachte, okay, die Polizei ist dabei, kann ja nichts schief gehen. Und dann packt er so ein Gewehr aus. Ich durfte es nicht anfassen, aber ich durfte es mir angucken. Ja, also solche Koinzidenzen sind dann passiert. Und ich lese Ihnen jetzt mal so ein bisschen vor. Weil nach dem Mord, ja, ist natürlich einiges los. Die Polizei weiß nicht so richtig, wer war es denn? Sie wissen, es war ein Russe, weil der ist in der Datei. Aber waren es die Italiener? Die Mafia? Was haben die damit zu tun? Und dann gehen sie los. Und zwar kommt dann der Kommissar ins Spiel. Der sitzt im Revier in Ravensburg, macht sich schon die ganze Zeit Gedanken, ja, was dann wie passiert ist. Und kriegt plötzlich Besuch. Und da lese ich jetzt mal so einen kleinen Teil vor. Und da muss ich Ihnen noch was erzählen. Da hat mich schier der Schlag getroffen. Ich habe also, weil ich die 'Ndrangheta, also die italienische Mafia, ja auch mit irgendwie mit reinbringen wollte, ja, habe ich gegoogelt nach den Clan-Namen. Und der Name Votari hat mir vom Klang gut gefallen. Das ist also tatsächlich so ein Mafia-Clan in Kalabrien. Und dann habe ich nach bekannten italienischen Vornamen gesucht und habe Sandro gefunden. Mein Mafia-Pate heißt also Sandro Votari. Und Sie können sich vorstellen, dass mich schier der Schlag getroffen hat, als ich letztens in der Zeitung gelesen habe, dass ein Sandro Votari in Kalabrien ja verhaftet wurde, weil er für eine Schießerei in Duisburg verantwortlich war. Und ich lasse hier noch den Paten sagen, dass er natürlich in Oberschwaben überhaupt keine Untaten begeht, weil das ja hier so sein Lebensraum ist, aber in Nordrhein-Westfalen. Und das ist jetzt tatsächlich passiert. Ja, ich hoffe nicht, dass Sie mich besuchen, weil das wusste ich echt nicht. Also, es war noch nie vorgekommen, dass Sandro Votari, Pate der ehrenwerten Familie der 'Ndrangheta, am frühen Morgen höchstpersönlich im Präsidium aufgetaucht war und nach Stefan, dem Kommissar, gefragt hatte. Mein Fahrrad wurde geklaut, rief er. Ich muss mit Kommissario Stefano sprechen, avanti, es ist wichtig, molto importante. Er ließ sich nicht abwimmeln und ging nicht darauf ein, als der Kollege von der Schutzpolizei seine Anzeige aufnehmen wollte. Ich will nur mit Kommissario Stefano sprechen, capisce? Solo Kommissario Stefano Mangold, solo, solo. Endlich griff der entnervte Kollege zum Telefon und tippte Stefans Nummer. Stefan, Andi hier, bei uns ist ein Italiener und will, dass du seine Anzeige aufnimmst. Sein Fahrrad ist gestohlen worden. Das ist ja eigentlich nicht dein Job, Stefan, aber er sagt, er kennt dich und will unbedingt, dass du das persönlich machst. Stefan musste nicht lange überlegen. Es gab nur einen Italiener, dem er ein solches Manöver zutraute. Heißt der Mann Sandro Votari? Ja, genau, sagte Stefan. Andi verwundert. Ich komme sofort, sagte Stefan. Schreib bitte schon mal die Anzeige, ich nehme sie damit hoch. Votari begrüßte ihn aufgeregt. Stefan sah sofort, dass er etwas anderes auf dem Herzen hatte als sein Fahrrad. Begleitet von den neugierigen Blicken der Kollegen von der Schutzpolizei, geleitete er den Italiener in sein Büro. Votari schwieg, bis Stefan die Tür hinter ihm geschlossen hatte. Madonna, beschwerte er sich. Ihre Kollegen sind dumm wie Esel, stupido come l'asino. Stefan legte ihm die Anzeige vor. Unterschreiben Sie, Signor Votari, damit alles seine Richtigkeit hat. Korrekt, antwortete der Italiener und unterschrieb. Kommissario, sagte er sehr ernst. Smirnov hat Besuch von seiner Familie. Tutta la Familie, die ganze Familie ist angereist. Wann? Fragte Stefan alarmiert. Ieri notte, gestern Abend in 3 Limousinen. Madonna, die Familie wird schnell lästig, wenn alle Mitglieder auf einmal kommen. Tutto in una volta. Wie schnell wird die Familie lästig? Fragte Stefan langsam. Votari, das muss ich genau wissen. Der Italiener erwiderte gelassen seinen Blick. Spätestens nach 2 Tagen, antwortete er und schaute den Kommissar scharf an. Dann wird es unerträglich. Meine Familie hilft Smirnoff nicht bei seinen familiären Problemen. No capisce. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, Kommissario. Damit erhob er sich. Und finden Sie mein Fahrrad, mio caro. Es war mein Lieblingsfahrrad, bello, molto bello. Er hob grüßend die Hand, öffnete die Tür und schloss sie leise hinter sich. Stefan griff zum Telefon. In 5 Minuten alle zur Einsatzbesprechung, sagte er. Also damit hat der Kommissar einen heißen Tipp bekommen vom Paten der italienischen Mafia, und das stinkt den Kollegen nachher wirklich, weil sie diesen Tipp natürlich ernst nehmen müssen. Es wird dann ein SEK-Einsatz vorbereitet, und das ist wieder so eine lustige Koinzidenz. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, wie man so einen SEK-Einsatz vorbereitet. Und da kommt wieder so ein Wohnmobil neben uns. Ja, eine junge Frau steigt aus. Wir treffen uns wie viele Mädels so beim Spülen. Und ich frage sie, was machst du denn? Und sie sagte, ja, ich bin Kommissarin in Niedersachsen. Und die konnte mir dann sagen, wie so ein SEK-Einsatz vor sich geht und was man da alles braucht. Natürlich Hubschrauberstaffel, ja, Hundestaffel und was es noch alles so gibt. Ich habe die ganzen besonderen Namen dann gelernt. Und konnte dann wirklich den SEK-Einsatz richtig gut beschreiben. So, wie kommt der Junge da ins Spiel? Nur der Junge hat eben von seinem türkischen Freunden einen legalen Job bekommen, nämlich er sammelt Müll vor der Diskothek, damit er sich dort legal aufhalten kann, und nebenher wickelt er jetzt die Drogengeschäfte auf eigene Faust ab. Seine Schwester merkt, dass er immer brutaler wird. Ja, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und sie liebt ihren Bruder wirklich über alles. Und sie weiß, dass sie jetzt etwas tun muss, was Kinder nicht so einfach machen. Ja, Kinder verraten ihr System nicht. Weil sie wissen, wenn sie das tun, gerät die ganze Familie in Unordnung. Das Gleichgewicht gerät ins Wackeln, möglicherweise fällt einer weg, und Kinder behalten lieber alles für sich, als Menschen zu verraten. Und das ist etwas, was häufig gar nicht berücksichtigt wird. Diesen Ambivalenzkonflikt, in dem die Kinder sind, wenn etwas in der Familie passiert, was nicht passieren sollte, was schlimm ist. Dass es einerseits der Mensch ist, den sie sehr, sehr lieben, den sie vertrauen, und andererseits jemand ist, der etwas Schlimmes tut. Deswegen nützt es überhaupt nichts, Kindern zu sagen, sie sollen Nein sagen oder sie sollen zu sich stehen. Das nützt gar nichts, weil damit der Ambivalenzkonflikt nicht berücksichtigt wird. Und genau das ist es, in dem die Nina, die kleine Schwester, steckt. Sie merkt, da läuft was, das läuft überhaupt nicht gut. Weil ihr Bruder nicht nur ständig weg ist, sondern auch so Macho-Allüren hat, mit denen sie überhaupt nicht klarkommt. Aber sie will einen Beweis. Und sie verabredet sich mit ihrer Freundin Isabel, um rauszufinden, was ihr Bruder macht. Und das ist noch so ein kleiner Abschnitt, den ich Ihnen vorlesen möchte, der auch ein bisschen so die Richtung weist, in die es dann gehen wird. Die großen Spannungsbögen darf ich Ihnen natürlich nicht verraten. 2 Tage später holte Isabel Nina mit ihrem kleinen Auto von der Schule ab. Es war Dienstag und damit Müllsammeltag, also für ihren Bruder. Sie fuhren zur Diskothek und parkten auf einem öffentlichen Parkplatz an der einzigen Zufahrtsstraße, zu der Mehmet Öztürk Lokal führte. Eine halbe Stunde später sah sie Sid, der auf dem Fahrrad in Richtung Clash vorbeiradelte, den prall gefüllten Rucksack mit seinen Schulsachen auf dem Rücken. »Wenn er wirklich Müll sammelt, haben wir jetzt 2 freie Stunden«, sagte Nina. »Damit es nicht langweilig wird, habe ich Musik mitgebracht.« Isabel kramte in ihrer Handtasche und nahm eine CD heraus. »Schau mal, die Nina Hagen Band. Auf diese Musik sind unsere Mütter abgefahren.« Sie schob die CD ein und startete die Musik. Rangehen, 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 wenn du scharf bist, musst du rangehen. Hingehen, hingehen, dann ist alles gut, ist alles okay, yeah, yeah. Schallte Nina Hagens Empfehlung für das Anknüpfen von Beziehungen aus den Lautsprechern. Bei diesem Lied hat es zwischen deinen Eltern gefunkt, schrie Isabel, um die laute Musik zu übertönen. Das hat mir meine Mutter erzählt. Bei dem Song haben sie Sit gemacht in der Besenkammer. Sie quietschte vor Vergnügen. Nina drehte die Musik leiser. Mein Vater war Mias große Liebe, sagte sie. Danach hat sie keinen Mann mehr an sich rangelassen. Isabel wurde schlagartig ernst. Perlen vor die Säue, sagte sie trocken. Das hat meine Mutter immer gesagt. Und dass dein Vater eine so tolle Frau wie Mia nicht verdient hat. Ich glaube, meine Mutter war sehr glücklich mit Jake, erwiderte Nina. Damals scheint er genau der Richtige für sie gewesen zu sein, obwohl ich es natürlich unmöglich finde, dass er sich überhaupt nicht für uns Kinder interessiert hat. Du hast recht, bestätigte Isabel. Wer will schon beurteilen, wer wen? Sie unterbrach sich und deutete auf den Radfahrer, der gerade an ihnen vorbeiflitzte. Das war Sid. Und sein Rucksack sah anders aus als vor 10 Minuten. Da ist jetzt definitiv etwas anderes drin. Von wegen Müll sammeln, rief Nina. Isabel ließ den Motor an und fuhr langsam vom Parkplatz. Sie wartete eine Weile und folgte dem Fahrrad in gebührendem Abstand. Woher weißt du, wie man jemanden beschattet? Fragte Nina erstaunt. Aus dem Fernsehen, antwortete Isabel. Sowas lernst du beim Tatort. Sid bog in eine Seitenstraße. Isabel hielt von der Straße an. Die Frauen sahen, wie Sid sein Rad an einen Gartenzaun lehnte, klingelte und durch den Vorgarten zu einem Haus ging. Ein Mann öffnete die Haustür, begrüßte Sid wie einen alten Bekannten und gab ihm etwas. Sid überreichte ein Päckchen, die beiden wechselten noch ein paar Worte, dann schickte Sid wieder auf sein Fahrrad. Also, dein Bruder liefert Ware aus, meinte Isabel, und dafür wird er bezahlt, nicht fürs Müllsammeln. Wir müssen herausfinden, was er ausliefert, sagte Nina. Vielleicht ist es etwas Harmloses. Träum weiter, sagt Isabel, dann müsste er seinen Lohn nicht vor seiner Familie verstecken. Da hast du auch wieder recht, antwortete Nina kleinlaut. Und dann fahren sie zusammen auf den Parkplatz, parken den Wagen so, dass sie aussteigen können, und dann beobachten sie. Sid hatte sein Fahrrad abgestellt und ging auf einen jungen Mann in einem dunklen Kapuzenpulli zu, und diesmal war es niemand, den er zu kennen schien. Vergiss es, hörten sie Sid sagen, du schiebst augenblicklich die Kohle rüber. Der junge Mann ballte drohend die Fäuste. Arschloch, zischte er. Ich lass mir doch von so einem Wichser wie dir nichts vorschreiben. Erst die Ware, dann die Kohle. Sid baute sich drohend vor ihm auf. Er packte ihn und hatte plötzlich ein Messer in der Hand. Nina entfuhr ein leiser Aufschrei. Still, zischte Isabel. Doch die beiden jungen Männer hatten nichts gehört. Pass mal auf, du schwule Sau, hörten sie Sids drohende Stimme. Entweder du lässt die Kohle rüberwachsen oder dein Freund muss sich heute Abend alleine einen runterholen. Er setzte ihm das Messer an die Kehle. Der Mann schrie auf, denn Sid hatte die Haut ein wenig geritzt und ein paar Tropfen Blut perlten aus dem Schnitt. Nina hielt sich die Hand vor den Mund und biss sich vor Anspannung in die Knöchel. Der junge Mann im Kapuzenpulli keuchte. Beruhig dich, nimm das Ding da weg, ich zahle ja schon. Sid ließ das Messer sinken und der Mann fummelte einen 100-Euro-Schein aus der Hosentasche. Sid steckte ihn ein und gab dem Mann das Päckchen. Ich weiß nicht, wo du vorher gekauft hast, sagte er abschätzig. Bei den Russen? Du hast genauso wenig Manieren wie die Iwans. Ab jetzt kaufst du bei mir und nur bei mir, sonst gibt's richtig Ärger, verstehst du? Kapiert, Boss, wiederholte der junge Mann ängstlich. Ab jetzt mache ich es so, wie du willst. Sid grinste. Geht doch, sagte er, schnappte sein Rad und fuhr davon. Ich glaube, wir haben genug gesehen, flüsterte Isabel. Setz dich schon mal ins Auto. Ehe Nina etwas sagen konnte, trat sie hinter dem Lieferwagen vor und ging auf den jungen Mann zu. »Hallo, ich könnte was brauchen«, sagte sie. »Hast du Kohle?«, fragte er lauernd. »Klar«, sie hielt einen 20-Euro-Schein vor seine Nase. Er schnappte sich das Geld, zog das Päckchen heraus, das er gerade von Sid gekauft hatte, und zählte 2 hellblaue Pillen in ihre Hand. »Falls du Nachschub brauchst, findest du mich immer zwischen 4 und 5 auf diesem Parkplatz«, sagte er. »Danke, du bist echt ein Kumpel«, flötete Isabel. Sie ging zurück zu ihrem Wagen, stieg ein und fuhr aus der Parkbucht. »Dein Bruder vertickt Drogen«, sagte sie. »Das ist die Wahrheit, Nina, und das tut er nicht erst seit gestern. Damit verdient er so viel Geld.« Nina schluckte. »Wie er deinen Mann bedroht hat. Das sah so aus, als würde er es auch nicht zum ersten Mal machen.« »Sicher nicht«, bestätigte Isabel. Dein Bruder hat sich zu einem Arschloch entwickelt. Schade, er war mal ein richtig netter Junge. Dann muss ich ihn stoppen, flüsterte Nina. Wie willst du das machen? Fragte Isabel. Das wirst du noch früh genug erfahren, erwiderte Nina. Und dann schwieg sie. Sie wusste, wenn sie ihren Plan tatsächlich ausführte, würde es nicht leicht werden. Für sie nicht, für Sid nicht und vor allem nicht für ihre Mutter. Auch wenn Sid sich ihr gegenüber wie ein Arschloch benahm, liebte sie ihn. Diese Liebe empfand sie, ganz gleich, was er ihr antat. Und deshalb blieb ihr keine andere Wahl. Entweder tat sie, was sie tun musste, oder sie würde ihren Bruder an die Verbrecher verlieren. Dann würde ihr Bruder, der einfühlsame, liebevolle Mensch, von Sid Vicious, dem gemeinen, bösartigen, endgültig verdrängt werden. Und dann verrät sie das, was sie eigentlich schon vor Jahren hätte verraten müssen. Und die Mutter tut etwas, was ich wirklich keiner Mutter wünschen würde und was doch das einzig Richtige war. Sie zeigt ihn an. Und dann ist wieder so eine Synchronizität passiert, weil der Junge kommt ins Gefängnis und ich hatte keine Ahnung, wie es ist im Gefängnis. Und dann lerne ich einen Sozialarbeiter kennen, der rein zufällig im Gefängnis arbeitet. Und der hat seinen Chef gefragt und der hat dann eingewilligt, dass ich einen halben Tag dort ihn begleiten darf. Und war echt einen halben Tag im Gefängnis, habe mich einschließen lassen in eine Zelle, habe das wirklich mal von ganz innen betrachtet und habe dort Erfahrungen gemacht, die waren wirklich gruselig. Weil ich habe gemerkt, dass man es den jungen Mördern nicht ansieht. Meine ganze Lebenserfahrung als Therapeutin, man merkt es nicht. Das war so die beeindruckendste Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Aber dadurch konnte ich natürlich ganz anders schreiben, wie sich jemand fühlt, der dort hineinkommt, der genau weiß, dass er die Strafe verdient. Denn auch im wirklichen Leben war dieser junge Mann seiner Schwester dankbar, weil er selber den Ausstieg nicht gefunden hätte. Er war ihr so dankbar. Und das war auch, als sie sich dann nachher wieder getroffen haben. Ihre erste Frage war, hast du mich, weil ich dich verraten habe? Und er hat gesagt, nein, um Gottes Willen, nein. Natürlich nicht. Ich bin dir dankbar, denn dadurch, dass du das gemacht hast, habe ich überhaupt den Ausstieg gefunden aus diesem ganzen Milieu. Dadurch konnte ich mein Leben überdenken und was ich dir angetan habe, was ich der Familie angetan habe, kann ich nie wieder gut machen. Aber ich kann daraus lernen. Und er hat es im wirklichen Leben geschafft. Ja, er hat seine Schulausbildung zu Ende gemacht, er hat seine Berufsausbildung zu Ende gemacht. Er lebt in einer guten Partnerschaft heute und die Familie hat wieder mit der Zeit langsam einen ganz normalen Umgang miteinander entwickelt. Und das ist etwas, das finde ich in unserer heutigen Zeit, wo so viel Schlimmes passiert, das finde ich so wunderbar, dass ich deshalb diesen Krimi geschrieben habe. Ja, um zu sagen, ja, es geht. Obwohl viel Schlimmes passiert, wenn wir der Wahrheit in uns treu bleiben, wenn wir wirklich auf uns hören und vor allem die Liebe in unserem Herzen behalten, dann können Dinge passieren, dann kann wirklich Frieden passieren. Und das heißt nicht, dass wir etwas unter den Teppich kehren, überhaupt nicht. Sondern es heißt, dass wir hingucken und dass wir die Dinge beim Namen nennen. Denn erst dann können wir Dinge in Ordnung bringen. Und erst dann kann Heilung passieren, wirkliche Heilung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.